Herzlich willkommen beim Podcast Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier bekommst du Inspirationen und Impulse für ein inklusiveres Miteinander direkt auf deine Ohren. Zu Alles Inklusion lade ich Menschen ein, die mich zu den unterschiedlichsten Facetten und Aspekten von Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit und Vereinbarkeit beeindrucken und inspirieren. Menschen, die uns ihre persönliche Schatzkiste öffnen und uns, so der Plan, in jeder Folge Inklusionsschubser mitgeben. Mein Name ist Frank Rusko und los geht's.
Moin aus Hamburg.
Und Allgude aus Frankfurt am Main. Wir sind heute zusammen mit Volker Beisch aus Hamburg. Deswegen hat der liebe Volker das eben auch gerade so schön gestartet. Und ich wie immer aus dem schönen Frankfurt am Main. Ich stelle euch wie immer kurz den Gast heute vor. Volker Beisch lebt und wirkt von Hamburg aus, wie eben schon gesagt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sein berufliches Lebensthema ist das Thema Vereinbarkeit und speziell aus der Brille heraus der Väter. Er hat sich 2001 dazu auf den Weg gemacht, 2010 dann auch eine gemeinnützige GmbH gegründet. Er ist dementsprechend auch selbst durch seine eigene Lebensgeschichte Vorreiter in Sachen sich Zeit nehmen für die eigene Familie, für die eigene Vereinbarkeit mit seiner Partnerin, Ehefrau zusammen. In seiner Freizeit findet er Erholung bei Fahrradfahren. Und ja, mittlerweile hat seine Unternehmung, die Väter GmbH, die heute unter dem Namen Conpatris arbeitet, knapp 30 Unternehmen organisiert, die mit Conpatris zusammenarbeiten. Die Vision von Conpatris ist der feste Glaube, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt, die sozial und nachhaltig und gleichberechtigt gestaltet werden kann, so dass Väter wie aber auch Mütter besser ihre Vereinbarkeit in den Unternehmen leben können. Und klar, der Fokus bei Conpatris ist das Potenzial der Väter auch in Führungsverantwortung, aber auch das Potenzial in den Unternehmen stärker ja, zum Wirken zu bringen. Dabei geht es natürlich auch um die Sichtbarkeit und die Stärkung der Lebenswirklichkeit von den Vätern im Unternehmen. Dazu gibt es Workshops, Seminare, Webinare und alle möglichen unterstützenden Maßnahmen. Ja, also das in aller Kürze zu Volker Beisch und seinem Conpatris Väternetzwerk. Trifft das alles so zu, wie ich das vorgestellt habe, Volker?
Wunderbar. Alles richtig wunderbar dargestellt. Vielen Dank.
Wunderbar. Ja, schön, Volker. Und vorneweg auch noch, ich meine, ihr habt es ja schon gehört, Volker und ich, wir kennen uns schon seit 2015, so Pi mal Daumen. Und wir duzen uns und das behalten wir auch jetzt in diesem Podcast bei. Volker, eine Frage an dich. Neben Conpatris gibt es seit 2023 ja auch Conmatris. Was ist Conmatris und warum gibt es ausgerechnet jetzt Conmatris?
Ja, vielleicht erstmal zur Definition. Genau, Conmatris, ne, übersetzt das Mütternetzwerk. Das heißt, irgendwie seit letztem Jahr bieten wir auch Mütternetzwerke an, nicht nur Väternetzwerke, sondern auch Mütternetzwerke. Und das kam wirklich so, dass wir einen Kunde hatte, die Sparkasse Bremen, die uns angefragt hatten, wollten unbedingt auch ein Väternetzwerk bei sich initiieren. Mhm. Und derjenige, der dafür verantwortlich war, sagte, ja, gar kein Problem. Wir haben nur intern noch so eine kleine Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat, weil die sagen, naja, wenn ihr was für Väter anbietet, müsstet ihr eigentlich auch was für Mütter anbieten. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, das macht Sinn. also ist ja auch klar. Und in der Vergangenheit habe ich ja immer wieder auch schon das Argument gehört oder auch immer wieder auch mit den Unternehmen, die dann unbedingt auch ein Eltern- oder ein Familiennetzwerk haben wollten. Ja. Da sage ich dann immer, nee, das passt nicht, weil in dem Augenblick, wo wirklich dann tatsächlich auch ja, Mütter beziehungsweise ein Elternnetzwerk haben, dann kommen unglaublich oder fühlen sich die Mütter sehr, sehr verantwortlich auch dafür, Ähnlich vielleicht wie auch zu Hause in der Partnerschaft, dass sie sich oft überverantwortlich fühlen. Das
Ja.
passiert tatsächlich auch in den Netzwerken. Und deshalb haben wir gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Deshalb brauchen wir getrennte Netzwerke. Und jetzt
Okay.
hatten wir die Möglichkeit, auch mit der Sparkasse Bremen natürlich auch mal zu sagen, wow, jetzt bieten wir denen auch mal ein Mütternetzwerk. Ich als ne, langjähriger Väterexperte und Väternetzwerkexperte habe ich natürlich gesagt, naja, ich kann das schwer natürlich auch umsetzen, aber ich höre doch mal in mein Netzwerk. Und es war wirklich ganz spannend, weil ich habe kaum Netzwerke wirklich auch erfahren, beziehungsweise auch kennengelernt und auch viele. Es gab eigentlich kaum Mütternetzwerke. Es gibt Frauennetzwerke, die
Ja.
das ganze Thema Frauenkarriere irgendwie sehr stark bespielen, aber halt
Ja.
nicht das Thema Mütter. Da sind auch Mütter drin, klar, aber
Ja.
erst, wenn sie Karriere machen wollen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, versuchen wir es doch mal. Und ich habe dann meine Kollegin Karina Wartmann kennengelernt, wunderbar, ganz junge Mutter noch mit zwei kleinen Kindern
Ja.
und Organisationsentwicklerin, und die sagte, wow, cool, lass uns das doch zusammen machen. Und seitdem ja, starten wir auch mit dem Mütternetzwerk und haben jetzt schon fünf Unternehmen aus unserem Netzwerk, natürlich aus dem Compatris-Netzwerk, und ja, haben eine große Nachfrage. Also was uns natürlich auch freut und was auch nicht immer
Ja.
so klar war. Und deshalb, ja, ergänzen wir jetzt die Marke Compatris mit Comatris.
Okay. Also im Prinzip zwei Echokammern, damit beide in ihrem Ja, in ihrem Sein sozusagen zum Wirken kommen, im Prinzip. Ja.
Ja, genau, das ist gut zusammengefasst, weil wir wollen auch nicht irgendwie, ne, also jetzt polarisieren und in dem Sinne irgendwie nur die Mütter oder nur die Väter. Wir bringen die auch mal wieder zusammen, das ist ja das Spannende. Also wir
Ja.
machen Barcamps, wir machen wirklich gemeinsame Veranstaltungen, und die profitieren extrem voneinander. Aber es ist auch mal wieder gut, dass sie so ein bisschen auseinandergehen und dann ja, vielleicht selber auch nochmal ihre eigene Wirkung und ihre eigene Stimme auch lauter machen.
Ja. Volker, erstmal vielen Dank für diese Erläuterung, weil manche haben das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm, dass es jetzt neben Conpatris auch Conmatris gibt.
Absolut, ja. Danke dir.
Ja, ich frage immer ganz gerne am Anfang drei Hashtags zu deiner Person. Du bist ja wirklich jetzt Pionier aus der Sicht, wie wir es eben gerade auch geschildert haben. Wie würdest du dich denn selbst mit drei Hashtags beschreiben?
Es ist relativ einfach, weil natürlich bin ich ein Familienmensch durch und durch. Du hast ja auch schon in der Vorstellung irgendwie auch gesagt, weil ich bin wirklich, ich lebe Familie, ich lebe meine Vaterschaft,
Ja.
und ich glaube auch, das würden auch meine Töchter und natürlich auch meine Frau auch sagen. Denn der zweite Hashtag, das ist, glaube ich, auch ein Hashtag, der mich wirklich antreibt und der auch wirklich zu dem geführt hat, zu dem, wo wir heute oder wo ich heute auch stehe, nämlich Neugier. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Manchmal ist das anstrengend, auch für mein Team, weil ich
Ja.
irgendwie so viele Ideen habe. Und der dritte Hashtag, Dankbarkeit. Ich bin
Dankbarkeit.
unglaublich dankbar für den Weg, den ich gegangen bin, der nicht immer einfach war, aber der dahin geführt hat, dass ich mich nicht nur als, sage ich mal, Unternehmensberatung jetzt etabliert habe, auch in Deutschland, sondern mich als Vater, als Mensch vor allen Dingen etabliert habe und wirklich so viel gelernt habe. Insofern,
Ja.
das sind meine drei Hashtags: Familie, Mensch, Neugier, Dankbarkeit.
Mir fällt jetzt gerade was dazu ein, weil du das auch sagtest, Familienmensch. Du hast zwei erwachsene Töchter. Wir wollen jetzt gar nicht so tief da einsteigen, aber im Kontext von Väternetzwerk und jetzt auch Mütternetzwerk in all den Jahren jetzt kam dann auch mal das Thema ne, das Empty Nest. Die Kinder sind aus dem Haus und jetzt bleibe ich als Vater, bleibe ich auch als Mutter sozusagen ja übrig und werde auf meine Partnerschaft sozusagen auch wieder, ich will nicht sagen zurückgeworfen, aber das Nest ist halt in Anführungszeichen leerer. Ja, gab es da eigentlich schon mal eine Frage, auch aus den Netzwerken heraus? Jetzt sind die Kinder groß und weg, sozusagen diesen Übergang auch zu gestalten. Ist die Frage schon mal jemals an dich herangetragen worden?
Ah, ich sag mal so, ich bin ja im Moment genau in dieser Situation, ne? Also meine Große
Ja.
ist ja, studiert ja in Utrecht und die Kleine in Hamburg, zieht jetzt auch dieses Jahr aus. Und ich würde ihr sagen, ja, wir bleiben nicht zurück, sondern wir gestalten unser Leben, unser Paarleben jetzt neu. Das ist ja auch ganz
Ja.
spannend. Auch nicht einfach. Und ich weiß jetzt drum, jetzt, was andere gemeint haben tatsächlich, wenn sie von dieser Situation gesprochen haben, auch
Ja.
mein Freundeskreis. Aber so direkt haben wir natürlich eher die jüngeren
Ja.
Väter, sage ich mal, im Netzwerk. Aber wenn ich davon erzähle, dann zumindest hören alle mit gespitzten Ohren zu und sagen, ah, das ist ja spannend irgendwie. Das ist ja nochmal eine ganz andere Phase, aber auch eine spannende Phase, auch echt eine herausfordernde Phase.
Genau.
Aber
Ja,
darüber
nee.
wollen wir jetzt nicht reden, ne? Oder schon
Nein,
gar
nein,
nicht
nein.
mehr.
Das war das
Könnte ich dir
einfach
jetzt
nur,
ganz viel erzählen.
das war jetzt einfach nur eine
Das machen wir mal
spontane.
beim
Genau.
Apfelwein,
Genau. Ja, dann, ich habe eine Skalierungsfrage zu Beginn einfach mal mitgebracht. Auf einer Vereinbarkeitsskala von 1 bis 10. Wo stehen wir insgesamt in der Gestaltung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei den oder zwischen den Müttern und den Vätern? 10 ist super und 1 ist die Vereinbarkeit zwischen den beiden nicht vorhanden. Wo stehen wir da aus deiner Sicht?
zwischen jeweils, also ich könnte jetzt sagen, für die Mütter würde ich sagen, stehen wir vielleicht bei 4,
Ja.
bei den Vätern vielleicht bei 6.
Okay.
Und das ist deshalb, weil die Vereinbarkeit natürlich und mit all seinen Auswirkungen natürlich, ne, die Kitastrophe vom Spiegel oder von Zeit ja immer wieder auch beschrieben.
Ja.
Also die katastrophale Auswirkung, was die Personalsituation auch in den Kitas angeht, was die Öffnungszeiten angeht und so weiter, das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen. Es hat leider im Moment auch stärkere Auswirkungen auf die Mütter, ähnlich wie Corona, hat da auch viel stärkere Auswirkungen auf Corona. Bei den Vätern ist es insofern, sie kommen von einer ganz anderen Seite im Prinzip auch so, ne? Sie sind halt immer noch Vollzeit, sie sind halt noch nicht voll zuständig und fühlen sich auch nicht voll zuständig für das ganze Familienleben. Insofern glaube ich, ist das jetzt gar nicht so viel besser, aber es
Ja.
ist schon spürbar besser geworden, sage ich mal. Jetzt nicht nur durch uns, sondern auch gesellschaftlich und auch
Ja.
politisch. Da haben die Väter, sage ich mal, ich will nicht sagen Rückenwind, aber schon so, so ein bisschen auch die Perspektive, dass sie auch da was Neues entwickeln können. Bei den Müttern, wie gesagt, sind die extrem unter Druck. Also das ist eher zurückgegangen seit Corona, würde ich sagen, jetzt
Okay.
auch von der Skala.
Okay, also kam er eher von der 5 auf die 4, oder kam er von, okay. Steigen wir mal in der politischen Ebene ein. In dem Fazit von der von euch initiierten Trendstudie Zukunft Vereinbarkeit, da habt ihr eine notwendige Reform des Elternzeitgesetzes hin zu einer paritätischeren Aufteilung, ja, niedergeschrieben. Was sagst du denn zu der Neuregelung, die jetzt am 1. April, sozusagen in Kraft getreten ist, mit nur noch einem gemeinsamen Monat Elternzeit innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt und auch mit der Einführung einer Einkommensgrenze, die es ja vorher so auch nicht gegeben hat. Was sagst du dazu?
Ja, die Einkommensgrenze, die gab es schon, die war aber relativ hoch, so
Ja.
dass das keiner gespürt hat und die so viel Geld verdient haben, das auch überhaupt nicht ja, genutzt haben, glaube ich auch. Also man muss ja nur einen Schritt zurück machen. Also wenn man sich überlegt, wo wir herkommen, ne? Also du hast das ja in einem Post auch so mal so schön dargestellt. Wir haben noch nicht mal einen Inflationsausgleich seit 2007. Also
Ja.
das heißt, wir haben wirklich über Jahrzehnte, was kann man schon sagen, also ein Elterngeld, was eigentlich weniger geworden ist. Und jetzt, ne, du hast es ja so schön ausgerechnet, es waren ja, wir hätten, wenn wir den Inflationsausgleich gekriegt haben, glaube ich, 2.400 Euro inzwischen statt, ne, diesen
Ja.
1.800, dieser gedeckelte Beitrag auch bekommen. So, da kommen wir her. Dann haben wir im Prinzip im Koalitionsvertrag vor 2,5 Jahren ja auch drinstehen haben, dass wir wirklich auch einen dritten Elternzeitmonat oder Partnerschaftsmonat, der war ja, der steht ja auch drin, da kann man immer noch hoffen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer,
Ja.
wenn wir schon um diese zweiwöchigen, ja, diese Familienstartzeit kämpfen müssen und da immer auch noch drauf warten, dann spielt das natürlich eine große Rolle. Und diese sogenannte Mini-Elternzeitreform, die jetzt ab 1.4., worauf du
Ja.
jetzt auch nochmal anspielst, Das ist natürlich irgendwie echt ein Armutszeugnis für eine Familie, eine grüne Familienministerin. Das sage ich ganz ehrlich. Damit
Ja.
habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wenn sie meint, wirklich mit diesem einen Monat, ne, den die jetzt, den die Väter tatsächlich oder diese zwei, die sie jetzt alleine nehmen, nee, einen Monat müssen sie ja alleine nehmen, und daran festmacht im Prinzip eine Parität oder eine Chancengleichheit. Da kann ich euch wirklich nur lachen. Also da kann ich nur sagen, also sorry, aber aus welchem Verständnis her wurde diese Reform überhaupt entwickelt? Also es ist entweder Ablenkungsmanöver, weil sie den dritten, vierten, fünften, also wir hätten es ja gerne paritätisch auch mit Anreizsystem. Also es ist für mich völlig unerklärlich, wie man mit so einer Reform wirklich argumentieren kann, dass jetzt dadurch mehr Gleichstellung tatsächlich passiert. Wobei man auch wissen muss, das wissen nämlich die wenigsten, also die wenigsten, also wird ja den Vätern immer vorgeworfen, ja, die 2 Monate, da gehen sie dann irgendwie in Urlaub 2 Monate, das machen tatsächlich nur 20%. Auch das, ich will das gar nicht schlecht reden, sondern ein gemeinsamer Urlaub kann unglaublich stabilisierend, und zwar fürs Familiensystem, aber auch natürlich dann für die Erholung, aber auch natürlich fürs Unternehmen im Endeffekt. Also das ist überhaupt keine negative Auswirkung. Aber wenn man Gleichstellung haben will, dann muss man die Elternmonate erhöhen. Punkt. Das ist überhaupt nicht die Frage, also die Vaterschafts- oder die Partnerschaftsmonate erhöhen. Das ist der Punkt. Und das ist reine Ablenkung in meinen Augen. Und deshalb hörst du ja auch, bin ja schon ein bisschen sauer und ich bin schon zu lange dabei und habe 9 Familienministerinnen erlebt. Aber das, was ich jetzt erlebe, ist echt neu und nicht positiv, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Also Armutszeugnis und reine Ablenkung, um es jetzt mal ganz kurz
Ja,
zusammenzufassen
das
aus
kann man so
deiner Sicht.
zusammenfassen. Ja, genau. Und weißt ja auch, ich bin ein politischer Mensch. Ich berate schon lange die Politik und Familienpolitik und wir gründen ja jetzt auch gerade einen Vereinbarkeitsverband, nochmal ganz groß. Und also das ist schon irgendwie jetzt auch im letzten Jahr so ein Punkt gewesen, wo ich also wirklich auch keine Geduld mehr habe, und sondern wo ich sage, okay, dann müssen wir es jetzt selbst in die Hand nehmen. Die Politik scheint es nicht zu verstehen, weshalb Eltern, Väter und Mütter jetzt wirklich auch nicht nur Unterstützung brauchen, sondern auch Geld und auch Zeit. Und das ist alles andere als das, was Frau Paus und die Familienpolitik im Moment macht.
Du hast es ja eben schon anklingen lassen, die Familienstartzeit, die ja faktisch nichts anderes ist als die nationale Umsetzung einer EU-Richtlinie. Es ist jetzt auch keine tolle Idee, die aus Deutschland heraus sozusagen auf den Tisch gekommen ist, sondern wäre die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Sie wird im Vorwort des Väterreports 2023 erwähnt, diese konzipierte Familienstartzeit. Sie steht im Koalitionsvertrag von 21. Jetzt sind wir in 2024. Ist es immer noch nicht umgesetzt? Für diejenigen, die uns zuhören, woran hakt's? Wieso sind wir immer noch nicht so weit, dass diese Familienstartzeit und die Umsetzung einer EU-Richtlinie, ja, stattgefunden hat?
Ja, wie das so mit EU-Richtlinien ist, ne? Also erstmal sagen sich natürlich viele, ah ja, wenn die EU jetzt irgendwas beschließt, dann habe ich ja erstmal ein bisschen Zeit. Das hatten sie auch. Dann haben sie argumentiert, naja, wir haben ja eine Elternzeit bei uns, eine finanzierte 14 Monate und so weiter. Also das brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann ja jeder irgendwie machen. Wobei man vergisst, wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ne, 15 Jahre, also über 15 Jahre, kein Inflationsausgleich, Deckelung 1800. Das ist wirklich 65% dessen nur, was man irgendwie vorher verdient hat. Also das ist ja im Prinzip kein richtiger Ausgleich und auch keine richtige Lohnersatzleistung, wo Eltern sich darauf verlassen können. Gerade am Anfang, wo viele Kosten ja auch tatsächlich auffallen und aufkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Familienstartzeit jetzt auch kommt. Es gibt natürlich viele Argumente auch dafür, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber diese zweiwöchige, zumindest immerhin, Familienstartzeit führt dazu, dass auch, sage ich mal, die kleineren Unternehmen, und wir haben davon Massen, also ich meine, wir entstehen, ne, es sind ja nicht nur Großunternehmen in Deutschland, wo man dann vielleicht denken könnte, na ja, okay, vielleicht können die ja auch so ein bisschen zurücklegen oder keine Ahnung, aber wir haben auch viele Handwerksbetriebe und so weiter, und da ist, glaube ich, ist extrem wichtig, dass auch gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt von dieser Familienstartzeit profitieren, nämlich von 100% Lohn. Das ist ja wie so eine Vaterschutzzeit und ist ja extrem wichtig, auch die Frau. Und das wollen auch die Väter von Anfang an unterstützen, auch gerade wenn das zweite Kind irgendwie auch kommt, dann muss sich jemand um das zweite kümmern, weil die Mutter ist ja dann gerade, ne, nach der Geburt, muss sich schonen und hat auch nicht so viel Kraft, hat nicht so viel Reserven vielleicht auch. Also deshalb ist das ein total wichtiges Gesetz. Und weshalb das nicht umgesetzt wird, ja, wenn ich das wüsste, ich kann es nur vermuten. Also es hängt ja meistens irgendwie mit Herrn Lindner leider zusammen, auch mit der finanziellen Seite. Und da scheint es irgendwie immer noch zu haken. Aber weshalb tatsächlich irgendwie auch innerhalb des grünen Koalitionspartners nicht Druck aufgebaut wird, wie in anderen Gesetzen ja auch dann Druck aufgebaut wird, oder es wird verhandelt, ne, du kriegst das, ich krieg das. Das ist mir schleierhaft. Man hört gar nichts. Man hört im Prinzip von Frau Paus nur das Thema Grundsicherung. Alles andere scheint wirklich völlig außen vor.
Okay. Soweit so traurig an der Stelle, muss man
Ja,
ja
auch
wirklich
das ist
sagen.
kein schönes Thema.
Ja.
Ja.
Ich meine, du hast es eben schon auch angedeutet. Also in diesem Väterreport 2023, da sind jede Menge Informationen drin. Ne? Und als ich mir den jetzt auch nochmal angesehen habe, ist mir unter anderem aufgefallen, die Entwicklung der Väterbeteiligung beim Elterngeld sozusagen. Und du hast es ja gesagt, seit 2007 1.800 Euro. Da fehlt ein Inflationsausgleich von rund 41% über die Jahre. Sonst wären wir jetzt bei 2.500 Euro pro Monat.
500 sogar schon. Wow,
Ja,
ja.
ja. Und ich habe mir diese Zahlen angeguckt und ich habe festgestellt, der Anteil der Väter, die Elternzeit für ihr Kind nehmen, stagniert in den Zuwachsraten. Das heißt, seit 2017 liegt diese jährliche Zuwachsrate der Väter, die Elternzeit nehmen, unter der vom Anfang von 2009. Und in dem letzten Jahr 2020, was ausgewiesen wurde, war das Wachstum faktisch null. Also wir liegen jetzt bei 44% der Väter, die Elternzeit nehmen. Überrascht dich das?
Teilweise. Also ich sag mal so, wir wissen aus den skandinavischen Ländern, wo ja, sage ich mal, in Schweden zum Beispiel das Elternzeitgesetz seit 1974 besteht, also die haben 50-jähriges dieses Jahr. Wir haben aber auch in Norwegen, Finnland haben wir Daten und haben wir auch Studien darüber, weshalb es so wichtig ist, dass man an dieser Elternzeitschraube, also an der Zeit und auch an dem Geld, regelmäßig drehen sollte. Die Norweger haben es ganz geschickt gemacht. Die haben es nämlich wirklich alle 2, 3 Jahre erhöht, sukzessive, ne? Das Geld, aber auch die Monate oder die Wochen. Und das führt dann natürlich dazu, so wie es jetzt auch dazu geführt hat, bei dieser kleinen Mini-Reform, auch bei dieser negativen Mini-Reform, dass alle Medien drüber schreiben. Und dass tatsächlich die Väter auch in Deutschland dadurch natürlich sensibilisiert werden, auch dafür, weil man darf nicht vergessen, diese 12 plus 2 Einführung, 19, also wirklich 2007, das war wirklich ein totaler PR-Gau, weil natürlich immer heute noch viele denken, naja, ich darf nur diese 2 nehmen. Obwohl es natürlich auch 2015 schon auch eine Elterngeldreform, die sehr positiv war, im Sinne von des Elternteilzeitgesetzes und so weiter. Also das heißt, wir haben die Erfahrung, jedes Mal, wenn auch wirklich was im positiven Sinne verändert worden ist, sind die Anzahl der Väter, die in Elternzeit gegangen sind, erhöht. Das weiß man aus Skandinavien schon seit Jahren. Und deshalb wundert es mich auf der einen Seite nicht. Und auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, wirklich auch ein Armutszeugnis für die Politik, die sich ja an den skandinavischen Modell auch orientiert hat, schon 2007, dass sie da nicht reagieren, beziehungsweise auch nicht davon lernen wollen. Und wenn man lernt, ne, also das ist ja auch für uns gilt das ja genauso, dann lernt man natürlich von den Besten und nicht von den Schlechtesten. Also insofern sollte man ab und zu mal vielleicht auch mit denen auch sprechen und mal überlegen, wie könnte man genau an dieser Schraube drehen. Und das, was jetzt passiert ist, Frank, das ist genau das, was eher zur Stagnation führt.
Ja.
Nämlich aus Angst irgendwie, ich kann mich eigentlich nicht auf die Familienpolitik hier in Deutschland verlassen. Es kann auch wieder zurückgedreht werden. Die Geburtenrate geht runter. Ist auch kein Wunder. Wundert mich alles überhaupt
Ja.
nicht. Weil, wie gesagt, man muss einfach nur mal gucken, wie die es gemacht haben, die es richtig gemacht haben und die damit irgendwie auch wirklich mehr Elternzeit, Väter auch animiert und motiviert haben.
53% der Väter haben gesagt, dass der Einkommensverlust in der Elternzeit so hoch ist, dass sie ja, an Lebensstandard verlieren. Und wenn man sich ein Rechenbeispiel aus diesem Väterreport ansieht, mein, klar, Einkommen sind ja immer sehr unterschiedlich, aber das Ministerium selbst in dem Report schreibt davon, dass insbesondere Väter mit einem Haushaltseinkommen von mindestens 6.000 Euro zu 48%, also 50% das angegeben haben. Und bleiben wir mal in dieser Kategorie und die machen 2 Monate Elternzeit, dann reden wir über 8.400 Euro Nettoverlust im Einkommen. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir machen es paritätisch und die würden 6 Monate zu Hause bleiben, dann sind wir bei rund 25.000 Euro netto, die der Familie sozusagen fehlen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die nicht jeder Haushalt da wegpuffern kann. Also das ist schon
Genau.
enorm.
Genau. Und das muss man, und das Argument kommt ja häufig, das kommt häufig auch von den Vätern, übrigens genauso häufig wie von den Müttern, dass
Ja.
das Geld eine große Rolle spielt. Also ich
Ja.
meine, heutzutage reden die Paare über Geld, die wissen, was reinkommt und was fehlt auch und wo sie sich vielleicht auch einschränken müssen. Und wir wissen alle, dass gerade die Mieten extrem hoch sind, die aber auch die, wenn man sich vielleicht eine Wohnung kaufen will, sogar auch oder sogar ein Haus, auch die Preise extrem gestiegen sind, zumindest in den Metropolregionen. So, und das führt natürlich dazu, dass klar, ein Paar genau überlegt, was können wir uns das überhaupt noch leisten? Und es ist nicht so, dass sie jetzt 4-mal im Urlaub fliegen, irgendwie mit dem Kleinkind sowieso nicht. Da fährt man vielleicht eher auf den Bauernhof oder ans Meer oder so. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so, dass das ein vorgeschobenes Argument ist. Und dann darf nicht vergessen, dass dieses Argument der finanziellen Machbarkeit oder Nichtmachbarkeit
Ja.
korrespondiert aber auch mit dem Wunsch der Mütter, nämlich möglichst viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und wir haben schon 2012 die erste Trendstudie gemacht und da ist rausgekommen, dass wirklich 2/3 aller Männer uns gesagt haben oder Väter uns gesagt haben, nee, es war wirklich keine Frage, ob wir mehr als 2 Monate nehmen. So, also das heißt, auch Mütter haben einen berechtigten Anspruch, ne? Auch tatsächlich auch gerade nach der Geburt und nach der zweiten oder vielleicht beim zweiten Mal, also beim zweiten Kind, auch länger nochmal in Elternzeit zu gehen. Aber da muss man sich nicht wundern, dass wir immer noch, sagt man, diese Situation haben mit den wenigen Elterngeldmonaten. Ich meine, wir sind bei 3,1 oder 3,4% Monate im Durchschnitt. Also das heißt, da sind wir gar nicht so schlecht, aber das hat eher was damit zu tun natürlich, dass einige sehr lange gehen. Es gibt inzwischen auch so Rollenwechsel, wo die Frau eher relativ schnell wieder einsteigt und der Mann länger bleibt. Aber im Schnitt, ganz klar, 80% gehen immer noch die klassischen 2 Monate. Und ich könnte jetzt noch weiterreden, aber vielleicht kommst du ja auch zu einem Unternehmen gleich, dann
Also, was mir nur auch aufgefallen ist, und das legt sich so übereinander, dann das trifft das, was du eben auch schon beschrieben hast. Also, der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, stagniert. Die Erwerbstätigenquote bei Frauen, die ein Kind unter 18 im Haushalt haben, stagniert ebenfalls seit 2015 bei 68%. Die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit, die stagniert auch seit 2018 bei rund 27,7 Stunden pro Woche. Also Stagnation an vielen Stellen plus eine Geburtenrate, die seit 2016 rückläufig ist. Also das alles, wenn man diese Sachen mal übereinander legt, hat sich mir so die Frage gestellt, ist das System Familienpolitik in Deutschland zielführend, um es jetzt mal so auszudrücken, also so unterstützend, dass Familienbildung sozusagen, Familiengründung überhaupt gefördert wird, so dass es, ich meine, wir reden ja auch viel über den demografischen Effekt in Deutschland. Erkenntnis ist das eine, aber auch eine Familienpolitik, die dem entgegensteuert, wäre ja was anderes, oder?
Absolut, und ich finde es ganz schön, also wie du die Zahlen jetzt auch nochmal so schön aufbereitet hast, weil das zeigt ja nochmal ganz deutlich irgendwie, 2015 war der Cut, das war die
Ja.
letzte Elterngeldreform, nämlich
Okay.
von Manuela Schwesig. Und
Ja.
da ist wirklich was passiert und seitdem passiert halt nichts mehr. Ich meine, das war jetzt auch, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, auch die in den Merkel-Jahren ist leider wirklich familienpolitisch kaum was Neues passiert. Und ich meine, wir reden hier über die Elternzeitmonate, aber wir müssen ja natürlich, wenn wir über Familienpolitik reden, auch über das Ehegattensplitting reden. Ne?
Ja.
Also hin zum Familiensplitting. Auch da ist in den letzten Jahrzehnten natürlich nichts passiert. Und das ist aber eine ganz, ganz wichtige Schraube tatsächlich, damit Mütter wieder früher auch einsteigen und damit auch Arbeit sich lohnt, auch für Mütter. Weil viele Mütter sagen auch, ja, was soll ich denn irgendwie, ne, für diese hohen Beiträge vielleicht auch oder den Lebensstandard, aber auch die Beiträge in die Kitas. Warum soll ich da überhaupt für eine Lohnsteuerklasse 5 arbeiten? So, und es lohnt sich teilweise nicht. Und daran, an dieser Schraube muss man genauso drehen wie an der Parität und natürlich, und ich sage es jetzt nochmal, weil das
Ja.
ist, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, wenn wir mit unserer Wirtschaft so umgehen würden wie mit den Eltern. Also sprich, wenn wir nicht irgendwie sagen, und das wird ja jetzt im Moment wieder diskutiert, auch, ne,
Ja.
durch den Fachkräftemangel. Naja, wir müssen was tun. Wir müssen der Wirtschaft feste, klare, gute Rahmenbedingungen in Deutschland geben. Auch gerade aufgrund der grünen Wende jetzt auch so, ne, in der Wirtschaft. Das ist für alle selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, das für Väter und Mütter, für Eltern, für Familien zu tun. Und das ist genau das, was wir von den Skandinaviern lernen können. Warum funktioniert es also gut? Weil sich die Menschen in den skandinavischen Ländern, in Schweden, in Finnland, in
Ja.
Norwegen, die können sich auf ihre Familienpolitik verlassen. Die wissen ganz genau, dass wir ein wirklich großer, großer, großer Wirtschaftsfaktor sind. Und du hast es ja auch angesprochen. Die Mütter sind ein extrem großer Wirtschaftsfaktor, wenn man sich die Stunden anguckt. Die wollen nämlich eigentlich mehr arbeiten, tatsächlich auch die Mütter. Sie können es aber nicht aufgrund verschiedenster Bedingungen. Sowohl von der Kita, von der Politik, aber auch, sage ich mal, auch natürlich auch von der Unternehmensseite ist es da auch nicht immer so einfach. Insofern, glaube ich, ist noch ein Riesenpotenzial. Und klar, ne, nach so vielen Jahren, 23 Jahren in diesem Bereich, und ich war ja schon immer sehr, sehr politisch und sehr nah dran auch an der Politik, gebe ich die Hoffnung trotzdem nicht auf und sage aber, wir sind jetzt wirklich in einer Zeitenwende. Wenn wir die verschlafen, dann werden wir wirtschaftlich abgehängt aufgrund dessen, dass wirklich A, Mütter sich wieder mehr zurückziehen in die Familie und Väter völlig ausgepowert werden, also eher in den Burnout gehen, weil von ihnen erwartet wird, dass sie wahnsinnig viel arbeiten, als dass sie aber sich gleichzeitig auch noch um Familien kümmern. Das funktioniert alles so nicht. Und deshalb brauchen wir eine Diskussion, eine öffentliche, eine gesellschaftliche Diskussion um Arbeitszeitmodelle. Da hoffe ich sehr auf die Gewerkschaften tatsächlich. Da sehen wir ja gerade auch, dass da was passiert. Und deshalb, ja, wie gesagt, brauchen wir wirklich eigentlich im Moment, wir brauchen eigentlich einen großen Familiengipfel, um wirklich das mal zentral zu diskutieren und dann auch die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen.
Das ist im Prinzip fast schon der perfekte Übergang. Einen Punkt hätte ich jetzt an der Stelle noch, weil auch das hast du
Ja.
eben schon mal anklingen lassen. Von Ursula von der Leyen bis zu dieser Pause. Von 2005 bis heute, in diesem Zeitraum, 8 Familienministerinnen. Das heißt im Durchschnitt alle 2,4 Jahre eine neue Familienministerin. Ist das auch ein Teil des Problems plus ein nicht vorhandenes gemeinsames Grundverständnis?
Ja, also das ist, also kann ich auch nur noch mal betonen, das ist wirklich ein Problem. Wir haben, glaube ich, in keinem Ministerium so viele Wechsel tatsächlich
Ja.
auch gehabt. Wir haben leider, das muss man auch sagen, Politikerinnen, bis jetzt waren es ja immer nur
Ja.
Politikerinnen, zumindest in den letzten Jahren, die manchmal sogar aus der zweiten Reihe kamen, die nicht so fest im Sattel saßen wie
Ja.
von der Leyen, ne, die ja dann
Ja.
auch nochmal jetzt Karriere gemacht hat. Das heißt, da fehlt es im Prinzip auch wirklich an Persönlichkeiten teilweise. Und natürlich den Rückhalt, das darf man nicht vergessen, Ministerinnen und Minister, der Kanzler und der Kanzlerin. Und da sind wir jetzt ja auch, sage ich mal, mit Merkel und mit Schröder und wie sie alle hießen vorher. Auch jetzt nicht so unbedingt, sage ich mal, familienpolitisch gut aufgestellt gewesen.
Ja.
Und beide, ne, also wie gesagt, und ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt auch, dass wir uns nicht auf die familienpolitischen Agenden und auch die, ja, die
Ja.
Herausforderung überhaupt einstimmen. Also
Ja.
das ist wirklich, es wird viel zu wenig diskutiert.
Wechseln wir mal auf die Unternehmens- oder in die Unternehmensperspektive
Sehr gerne.
sozusagen. Da gab es ja auch in den letzten Jahren unterschiedliche Zahlen. Ich habe zwei Zahlen mal zusammengepackt. Zum einen die Diskrepanz in der Wahrnehmung, wie Unternehmen sich selbst empfinden, wie familienfreundlich bin ich als Unternehmen und wie sehen es sozusagen die Beschäftigten. Da gab es eine Zahl, da haben 44% der Unternehmen gesagt, sie empfinden sich als sehr familienfreundlich. Und 24% der Beschäftigten haben das bestätigt. Das ist eine etwas ältere. Jetzt eine neuere von Prognos. Die haben gesagt, 63%, also plus 19% der Unternehmen empfinden sich als sehr familienfreundlich. Und die Zustimmung, dass die Beschäftigten das bestätigen, ist von 24 auf 38% gestiegen. Aber die Diskrepanz ist ja weiter da. Worin liegt aus deiner Sicht diese Diskrepanz begründet?
Ja, aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung. Also das ist ja so, dass tatsächlich auch ähnlich wie in der Politik, ne, wenn man selber Vater ist, wenn man selber in dieser Situation ist, auch, da hat man vielleicht auch mehr das Gespür auch dafür, tatsächlich, was an der Basis, sprich bei meinen Mitarbeitern auch passiert. Wir haben aber natürlich irgendwie im Top-Management oft Menschen sitzen, Frauen, Männer, Mütter, Väter, die entweder tatsächlich irgendwie sehr viele Kinder haben. Das ist ja auch
Ja.
ganz interessant, dass die Manager, also die Männer, auch tatsächlich eher sehr kinderreich sind. Hat aber eher damit zu tun, dass sie entweder eine Frau haben oder eine Partnerin, auch die tatsächlich dann aufpasst, oder sie haben Nannys oder was auch immer,
Ja.
aber die weit weg von der Realität sind dessen, was eine Alleinerziehende, was ein getrennt erziehender Vater oder auch Eltern und Familien auch an der Basis, sage ich mal, für Herausforderungen haben. Und deshalb ist das eine wahnsinnige Diskrepanz. Das spricht ja deshalb auch für Netzwerke. Also Netzwerke sind ja nichts anderes als so ein Sounding Board. Also wirklich an die, die tatsächlich wirklich mit der gesamten oder mit einer breiten Community auch im Austausch sind, um wirklich auch den Top-Management oder HR und Diversity auch immer wieder auch eine Rückmeldung auch zu geben. Wo stehen wir eigentlich? Stimmt das, was die Top, was das Top-Management denkt oder auch sagt?
Ja.
Und wenn sie das anders denken als die Unternehmen, als die Mitarbeitenden, ist ja klar, dass sie dann wirklich im Endeffekt auch anders handeln. Und wenn man sich überlegt, ne, das, und das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Zahl von allen Benefits, die ein Unternehmen ausgibt und wo natürlich auch HR und auch Top-Management entscheidet darüber, sind nur 5% des Geldes tatsächlich werden für familienfreundliche Maßnahmen ausgegeben. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wieso ist das so? Also weshalb scheuen auch immer noch so viele Unternehmen auch Kita-Zuschuss oder auch eine bezahlte Elternzeit? Es müssen ja nicht gleich 14 oder 16 oder wie viele Wochen auch immer sein. Es reichen ja auch zwei, wie jetzt zum Beispiel auch Funke das gemacht hat. So ganz einfach. Und das ist nicht wirklich so kostspielig, aber es ist natürlich kostspieliger als vielleicht, ja, ich sag mal, ein Obstkorb oder was ich was, ne? Also insofern, man sollte wirklich da den Schwerpunkt setzen, weil das, wenn man die Mitarbeitenden auch in den Unternehmen befragt, dann haben die ein extrem, also die Wünsche sind da viel, viel stärker als bei den klassischen Benefits, die es schon vielleicht seit 20 Jahren gibt, über die man sich aber überhaupt gar keine Gedanken macht. Und deshalb machen wir inzwischen auch mit einigen Unternehmen tatsächlich auch so eine Art Überprüfung auch der Benefits, weil ich
Ja.
glaube, das macht wirklich Sinn, um da auch die Kultur zu verändern und das Management aufzuzeigen, was es eigentlich tatsächlich wirklich braucht.
Damit hast du mir meine nächste Frage
Ja,
so auf den Fuß
sorry.
gespielt. Nein,
Ach
ist
so,
ja
auf Fuß
wunderbar,
gespielt.
auf den
Ach
Fuß
so, auf den
gespielt,
Fuß gespielt. Ach so, ich davor
weil ich
weggelaufen.
wollte dich nämlich fragen, was ist denn aus deiner Sicht oder was sind denn aus deiner Sicht kurz- und mittelfristig die drei Top-Maßnahmen, die ein Unternehmen sozusagen in Angriff nehmen kann, um die Vereinbarkeit zu fördern?
Also das eines der wichtigsten Punkte ist natürlich, das ist das Thema Führung. Und
Ja.
das würde dich jetzt nicht wundern, aber ich glaube, es ist auch nochmal so wichtig, das so deutlich auch zu sagen, weil die wenigsten tatsächlich Unternehmen, also da sage ich auch ganz ehrlich, auch aus unserem Netzwerk, die haben selbstverständlich eine Führungskräfteschulung, die
Ja.
verpflichtend ist, um wirklich die Maßnahmen zu kennen und auch wirklich, wie gesagt, die Basis, also das, was Eltern, was Mütter und Väter auch wollen, auch das zu verstehen. Also da ist ja auch ein Generationswandel gerade so vollzogen. Das hast du ja, du hast ja auch unsere Trendstudie auch genannt von
Ja.
21, da ist das ja spürbar. Aber auch in allen anderen Studien ist es spürbar. Und das ist so wichtig, dass die Führungskräfte das nicht nur verstehen, sondern auch wissen, wie man das jetzt Schritt für Schritt auch umsetzt. Und dann kommt natürlich auch ins Spiel auch die bezahlte Elternzeit. Ich glaube, das ist wirklich ein Game Changer. Also wir erleben das jetzt im Moment nicht nur in unserem Netzwerk, sondern auch mit vielen anderen Unternehmen. Henkel ist ja auch mit, ne,
Ja.
8 Wochen davor geprescht und so weiter. Also das heißt, wir haben wirklich immer mehr Unternehmen, die darüber sich Gedanken machen, weil das, was die Politik versäumt, nämlich die Parität, die Chancengleichheit herzustellen, das merken auch viele Unternehmen, dass das unglaublich wirksam ist. Wirksam im Sinne von Attraktivität im Außen, aber natürlich auch nach innen. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine Maßnahme, die extrem wichtig ist irgendwie. Und die dritte Maßnahme, das wird dich jetzt auch nicht wundern, ich glaube, wir brauchen mehr Netzwerke, weil
Okay.
diese Netzwerkarbeit verändert die Kultur an der Basis. Und wenn wir oben im Top-Management wirklich auch eine Sensibilisierung haben und auch tatsächlich die Führungskräfte mitnehmen in diesem ganzen Prozess, dann ist es natürlich genauso wichtig, irgendwie an der Basis, also wirklich in den Netzwerken tatsächlich auch eine Plattform darzubieten, um wirklich konkrete Ideen auch umzusetzen, um andere zu animieren, um Ansprechpartner innerhalb der Netzwerke auch zu sein. Also insofern, das ist so ein bisschen der Dreiklang, es ist immer top to down und
Ja.
dazwischen, ganz wichtig, ist es im Moment die wirksamste Maßnahme tatsächlich die sogenannte bezahlte Elternzeit, weil das verändert Kultur, das ist wirklich der Game Changer und das verändert auch die Diskussion zwischen Management und Vätern.
Und weil du es als erstes genannt hattest, Führung, Schulungen, jetzt im Umgang, im Aushandlungsprozess, in der Vorbereitung für Elternzeit zum Beispiel.
Ja, du weißt ja selber irgendwie, ich
Ja.
bin jetzt kein Fan von klassischen Schulungen, ne?
Ja.
Also das geht da rein, da raus,
Ja.
irgendwie die Führungskräfte sind überhaupt nicht offen dafür.
Ja.
Nein, wir brauchen eine ganz andere Form. Wir brauchen nämlich Veranstaltungen, wo wir wirklich die Führungskräfte mitnehmen, wo wir ihnen, ich sag mal, nicht nur Lust machen, sondern wo wir ihnen
Ja.
wirklich ganz konkrete Wege auch aufzeigen,
Ja.
wirklich im Sinne auch der Kulturveränderung, aber auch im
Ja.
Sinne des Employer Branding und auch im Sinne natürlich, klar, der Zielerreichung, weil Führungskräfte haben Ziele, die wollen sie erreichen. Und da braucht es natürlich dann auch Unterstützung
Ja.
hinsichtlich Maßnahmen. Also wie ist es denn zum Beispiel, wenn es jetzt, wenn ein Vater länger in Elternzeit geht oder auch in Teilzeit? Wie kann ich das ausgleichen? Wie kann ich mein Team mitnehmen? Was muss ich wirklich auch, sage ich mal, mittelfristig auch planen, in der Kapazitätsplanung und so weiter. Also es muss ganz konkret sein. Und das sind Veranstaltungen, die interessieren tatsächlich Führungskräfte. Und das haben wir jetzt schon oft in vielen Unternehmen auch gesehen. Und ist auch von Erfolg prämiert, weil sie dann wirklich auch sagen, ah, okay, ich werde mitgenommen. Ich werde nicht wieder irgendwie vor veränderte Tatsachen gestellt, sondern ich werde mitgenommen. Ich kann diskutieren. Ich kann auch meine Kritik oder auch meine Ideen mit einbringen. Und
Ja.
diese Form der Veranstaltung, der Labs oder wie man
Ja.
das auch immer dann macht, irgendwie ganz konkret, das geht nicht mit einer Veranstaltung, sondern das geht über Monate, vielleicht
Ja.
manchmal sogar über Jahre.
Bei dem zweiten Punkt, den du eben gerade nochmal genannt hattest mit der bezahlten Elternzeit, da ging mir gerade nochmal der Gedanke durch den Kopf, weil wir ja vom Elternzeitgesetz, vom Elterngeld gekommen sind. Die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, die ist schon ein bisschen älter, weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ich habe das mal gelesen, dass knapp unter 20% der Unternehmen in Deutschland Betreuungsplätze anbieten. Ja, also eigene Betreuungsplätze, sei es eine eigene Kita oder aber, dass man sich bei vorhandenen Einrichtungen sozusagen Plätze reserviert. Unter 20%. Wenn wir jetzt das Thema Elterngeld nehmen, beziehungsweise jetzt bezahlte Elternzeit, jetzt mal aus der Unternehmensbrille gesprochen, eigentlich ist doch die Versorgung mit Kita-Plätzen und jetzt auch das Thema Elterngeld. Fühlt sich das so an, als würde diese Verantwortung eigentlich rübergeschoben mehr und mehr, weil der Staat seiner Aufgabe nicht hinterherkommt.
Könnte man so sehen. Aber ich sag mal so,
Ja.
ne, man kann jetzt, sage ich mal, die Schuld hin und her schieben,
Ja, klar. Ja.
aber also, es hilft ja überhaupt nicht, weil
Nee.
wenn die Eltern zu Hause bleiben, weil
Ja.
sie, ne, kindkrank ist oder die Eltern, die Kita hat zu, weil sie kein Personal haben, dann hat das Unternehmen überhaupt
Ja.
nichts davon. Also wir dürfen nicht anfangen, irgendwie das eine gegen das andere auszuspielen. Deshalb sage ich ja auch vorher, ich habe ja vorher gesagt, wir
Ja.
brauchen eigentlich einen Gipfel im Kanzleramt von mit
Ja.
Scholz und Paus und Robert Habeck oder mit dem Wirtschaftsminister. Weil wir müssen neue Konzepte klären und wir müssen mit den Unternehmen, mit der Politik, mit den Gewerkschaften zusammen völlig neue Lösungen finden.
Weil
Und
es kommt ja
deshalb,
noch,
ne, genau.
es kommt ja noch eine Dimension dazu. Wir reden ja jetzt hier von der
Genau.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Hinblick auf die kleineren Kinder.
Ja.
Wenn wir jetzt noch die Perspektive erweitern im Hinblick auf Pflegenotstand und was da auf uns zukommt über den demografischen Effekt,
Herzlichen Glückwunsch, sag
dann
ich nur.
reden wir ja nochmal über ganz andere
Ja,
Themen,
ja.
was Vereinbarkeit auch für die Unternehmen dann angeht. Ja,
Absolut.
wenn mir meine Belegschaft zu großen Prozentteilen in Anführungszeichen mental wegfällt, weil die einen Pflegenotstand zu Hause haben, dann, ja, dann brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren.
Ja, und
Ja.
wenn man weiß, dass 80, ne, Prozent,
Ja.
sage ich mal, der Pflegenden von
Ja.
uns Eltern, sage ich
Ja.
mal, vollzogen wird, dann weiß ich auch nicht, warum man darüber auch nicht redet, weil das ist natürlich eine Situation, in der ich persönlich jetzt auch drin stecke. Und da ist nichts planbar. Da kommt morgen der Anruf und zack, dann musst du reagieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch denke, wenn sie jetzt das noch mit den Kitas und mit den Kindern und mit den Eltern in den Kleinkindern nicht hinkriegen, wie sollen das sein? Wir werden in den nächsten 5 Jahren eine totale Pflegenotstand haben.
Ja.
Spätestens. Wir haben sie teilweise schon.
Ja, klar.
Und das verstehe ich nicht so ganz, wie die Politik, auch die Wirtschaftspolitik, aber auch, ne, ein Kanzler Scholz, der so ein bisschen sich die Augen zuhält davor, vor dieser anrollenden Katastrophe. Und wer löffelt das aus? Das muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen. Es werden vor allen Dingen die Mütter sein. Und das finde ich despektierlich und das finde ich ein Skandal. Und natürlich werden die Väter versuchen, aber die hängen wirklich in diesem Korsett, ihrem Vollzeitkorsett. Und deshalb kann ich ja auch nur Väter ermutigen, und das wollen ja 40% auch, in Teilzeit zu gehen, weil sie dann zumindest eine gewisse Flexibilität auch haben.
Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Thema, Volker.
Ja, gerne.
Ja, da greift halt ein Vereinbarkeitsrädchen in das andere an diesen Beispielen. Jetzt im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Bezug auf das Thema Kinder. Wo hakt es denn aus deiner Sicht auf der betrieblichen Ebene am stärksten?
Ja, das, also was ich schon sagte, ne? Also ich
Ja.
glaube, diese Diskrepanz zwischen den Einstellungen des Top-Management, die
Okay,
unglaublich unter
ja.
Druck sind, also
Also.
das darf man ja auch nicht vergessen, auch global, auch
Ja.
wirtschaftlich, auch der kleine Handwerksmeister ist wahnsinnig unter Druck. Wie soll er neue Fachkräfte kriegen? Also das heißt, die haben unglaublich eine unglaubliche To-Do-Liste
Ja.
im Außen, die sie tun müssen und vergessen so ein bisschen, das ist so mein Eindruck, so ein bisschen auch ihre Mitarbeitenden. Also sprich, was brauchen die eigentlich? Wo stehen die eigentlich? Sind die völlig übermüdet, völlig ausgepowert? Wie kriege ich das eigentlich noch zusammen? Und da gibt es kein Scharnier irgendwie
Ja.
dazwischen. Und deshalb glaube ich, wir müssen, also ich rede ja immer auch von, dass wir miteinander viel, viel mehr reden müssen. Aber wir müssen erstmal Plattformen herstellen. Wir haben immer noch das Silo-Denken, die einen da, die anderen da und die anderen, ne, die machen denn das. so. Aber wir haben irgendwie kaum wirklich auch gute, sage ich mal, konstruktive Plattformen, wo wir sie miteinander vernetzen. Und ich meine, du hast ja auch schon erlebt, wir machen Barcamps, wo wir wirklich die Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Weil wenn wir das nicht mehr tun und zuhören, wie es uns eigentlich geht im Moment, ja, dann nützt die beste Maßnahme im Prinzip auch nichts, weil dann ja, reden wir aneinander vorbei, so wie wir es wirklich in den letzten Jahren oder jetzt aktuell auch wieder machen. Und deshalb glaube ich, braucht es erstmal so einen Stillstand, also ein Anhalten und wirklich so miteinander reden. Und dafür braucht es Plattformen, dafür braucht es wirklich gute Moderation und dafür braucht es natürlich dann auch dementsprechend auch aus dem Top-Management, aus der Führung Menschen, die wirklich ganz, ganz konkret ja, dann auch das, was dort besprochen wird, auch umsetzen. Sonst nützt das Reden auch nichts.
Kommen wir mal auf die persönliche Ebene sozusagen. Ich habe die für mich mal so überschrieben: persönliche Haltung, persönliches Standing auch. Klar, wir haben über gesetzliche Rahmenbedingungen gesprochen, jetzt auch über Unternehmen, Maßnahmen und die Kultur in Unternehmen. So, wenn wir uns jetzt mal auf die persönliche Ebene begeben. 50% der Männer selbst und 56% der Frauen, also rund wirklich die Hälfte von allen, sehen mangelnden Mut der Väter als Grund dafür, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen. Mangelnder Mut, stellst du den auch fest in dem, was du tagtäglich erlebst?
Ja, das ist ja leider nicht nur so, dass mit der Politik irgendwie auch eine Unklarheit herrscht. Also im Sinne von, ich kann mich nicht drauf verlassen, sondern das erleben viele Väter tatsächlich auch in den Unternehmen. Sehr unterschiedlich. Die einen sind total zufrieden mit dem Vorgesetzten oder mit ihrer Führungskraft. Die sagen, super, der sieht das, der kann das verstehen, der hält mir sogar den Rücken frei. Andere wiederum erzählen genau das Gegenteil. Also das heißt, es gibt noch keine Linie innerhalb des Unternehmens. Und das verunsichert natürlich die Väter. Und wenn ich verunsichert bin, bin ich auch nicht mehr mutig. Also nicht alle. Wir haben es nicht gelernt, in der Schule mutig zu sein. Wir sind auch nicht eine mutige Gesellschaft. Wir sind ja eher eine German Angst, also eine Angstgesellschaft. Das heißt, wo soll der Mut dann eigentlich herkommen? Also so, und das ist genau das, die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und auch hier wieder, Netzwerke führen dazu, weil Väter, also Netzwerke führen dazu, um den Satz zu Ende zu reden, führen dazu, dass tatsächlich auch wirklich Mut entwickelt werden kann überhaupt, weil ich als Vater erlebe, ah, okay, da sind auch andere Väter. Wow, cool. Ah, die trauen sich auch. Die haben es auch gemacht. Ah, wie haben die denn das eigentlich gemacht? So, und wenn sie dann in dem Sinne wirklich miteinander ins Gespräch kommen, sie als sich selber als oder sich gegenseitig als Vorbild nehmen, dann entwickelt das Mut. Mut kommt, fällt ja nicht vom Himmel. So, und deshalb Mut muss man lernen. So wie ne, kleine Kinder das auch lernen. Erst den Baum vielleicht nicht ganz hoch zu gehen und irgendwann sind sie ganz oben in der Baumspitze. Ne? Und so, also das heißt, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der wird gerade nicht in den Unternehmen optimalerweise unterstützt, sondern eher verhindert, dadurch, dass wirklich es keine klare Linie gibt, ähnlich wie in der Politik.
Also im Prinzip doppelter Mut. Der Mut im Unternehmen sozusagen, mich als Vater in Anführungszeichen insofern zu outen, dass ich sage, mein Anspruch als Vater ist eine bessere Vereinbarkeit.
Genau.
Aber auch der Mut in der Partnerschaft, im privaten Umfeld, dort in die Rolle reinzugehen. Also im Prinzip Zeit für einen doppelten Mutanfall, um es mal so
Ja,
auszudrücken.
das ist sehr schön auf den Punkt gebracht, Frank.
Ja,
Doppelter
okay.
Mutanfall, ja, das muss ich mir merken. Klasse, ja.
Woher soll der Mut kommen, hast du gesagt? Wenn man sich den Väterreport anschaut, 2023, auch da nochmal eine interessante Zahl, dass die Väter selbst geteilter Meinung sind zu der Aussage, auch die Kinder profitieren davon, wenn Väter zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben. Also lediglich 54% stimmen dem zu, dass die Kinder davon profitieren. Das heißt ja im Umkehrschluss, 46% sagen, die Kinder profitieren nicht davon. Ist das mangelndes Wissen? das was zu
Das
so
mangelnde
einer
Erfahrung, ganz
Mangel
ehrlich
der
gesagt.
Erfahrung?
Das ist also über Wissen, also du kannst ja Vätern erzählen, dass sie sich
Ja.
vorbereiten sollen auf die Geburt und danach und so weiter. Das ist wahnsinnig, also klar, da gibt es wahnsinnig viel Wissen inzwischen dazu,
Ja.
aber erfahren muss das jeder selber. Und wir wissen auch inzwischen aus Corona-Zeiten, wo wirklich die Väter geworden sind und die auch kleine Kinder bekommen haben, also sprich mit den Kindern dann auch zu Hause waren, die ersten Schritte, das erste Lächeln mitgekriegt haben,
Ja.
dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Das heißt, es war eine Erfahrung, die kam durch Corona, die kam ja nicht vom Himmel gefallen. Also sprich, das war ja eher zufällig, dass sie das tatsächlich erfahren durften und mussten teilweise. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass Väter diesen Erfahrungsspielraum machen müssen. Deshalb sage ich ja auch,
Ja.
es ist total wichtig, in den ersten Wochen, Monaten möglichst, auch mit der Frau, auch wenn die Familienministerin das nicht will, zu Hause zu bleiben. Weil da formt sich tatsächlich alles das, was nachher doppelt und dreifach wieder zurückkommt. Also das, was man da an Zeit reinsteckt, das weiß man ja, dass die ersten Monate extrem wichtig, nicht nur für die Bindung, aber auch für das ganze Gefüge, auf das Beziehungsgefüge und auch fürs Unternehmen extrem wichtig sind. Und das kann wunderbar sein, aber es muss natürlich klar auch begleitet werden und es braucht die richtigen Rahmenbedingungen.
Die Zeit hat 2023 dazu auch gefragt, welche Gründe noch hinter dem geringen, mangelnden zeitlichen Engagement der Väter stecken und Männer wie Frauen. Und die Antworten waren, drei Punkte, die rausgestochen haben, waren die vorherrschenden Rollenbilder, Egoismus der Väter und das Desinteresse der Väter. Fand ich jetzt auch sehr eigentlich krass. Dieses Desinteresse. Und für mich war so die Frage, wenn wir uns das, was wir bis jetzt besprochen haben, wenn wir uns die Zahlen angucken, jetzt auch eben diese Aussage 50-50, Kinder profitieren davon oder nicht. 44% der Väter gehen in Elternzeit, 56% dementsprechend nicht. Ja, sind die provokante Frage vielleicht, sind die Männer vereinbarkeitsmüde? Bevor sie überhaupt wach waren.
Ja, interessant ist ja, wir haben ja auch eine repräsentative Studie gemacht, die möchte ich mal dagegen stellen. Und
Ja.
zwar, unsere Trendstudie ist von 2021 von Forsa. Und
Ja.
da haben 90% der Väter gesagt, sie wollen in Elternzeit gehen, und zwar länger als 2 Monate. Und 50% haben gesagt fast, dass sie auch eine paritätische Elternzeit, also 50-50 haben wollen. Sind das jetzt nur, ist das jetzt gelogen? Ne? Oder ist das im Prinzip wirklich der tiefe innere Wunsch? Und wir wissen ja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, da liegt eine ganze Menge. Und das ist das, was du jetzt gerade auch zitiert hast, diese Zahlen. Da
Ja.
liegt natürlich auch die Frustration, ah, es klappt mit der Kita nicht so, es klappt irgendwie auch mit der Elternzeit, mit der längeren Elternzeit oder auch mit der Teilzeit nicht. Vielleicht bin ich auch gescheitert und habe mich getrennt. Also da gibt es ja die Wirklichkeit, ja, die ist ja brutal teilweise
Ja.
und die ist nicht dessen, was ich eigentlich ursprünglich will, was für Bedürfnisse ich als Vater eigentlich habe. Und das ist das, was ich ja auch immer wieder sage, wenn das nicht abgefragt wird, beziehungsweise auch nicht darüber gesprochen wird in Unternehmen, dann findet das auch nicht statt. Dann bleiben wir in diesen Rollenmustern der letzten Jahrzehnte und der
Ja.
letzten, fast kann man
Ja,
schon
ja.
sagen, Jahrtausende. Das heißt, da muss nicht nur der Vater investieren, da muss die Mutter investieren, zurückzutreten, abzugeben, wirklich auch zu sagen, okay, ich habe nicht den Anspruch auf 12, ne, wir haben 6,6 oder 7,7. Also,
Ja.
und da brauchst du die Politik und da brauchst du das Unternehmen. Also, das heißt, es ist nicht so einfach und es ist
Ja.
komplex. Und vielleicht noch, um die Hörer
Ja.
jetzt nicht zu
Ja.
frustrieren, ich mache das ja schon über 20 Jahre.
Ja.
Und natürlich brauchen wir Menschen, und da sage ich jetzt auch mal ganz klar, auch so Menschen wie ich, die so Brücken bauen zwischen der
Ja.
Politik und den Unternehmen und auch den Vätern, da brauchen wir noch viel mehr von. So, das ist natürlich wirklich ganz, ganz wichtig, dass es da jetzt Menschen gibt, die sich genau an dieser Schnittstelle auch engagieren, den Unternehmen deutlich machen, es lohnt sich, weil ihr kriegt dadurch super Fachkräfte. Haben wir genug Studien dazu. Für die Mütter übrigens genauso. Wir brauchen die Politik, Politikverdrossenheit. Wenn wir wirklich nichts für die Eltern machen, das sind wahnsinnig viele, die Eltern sind in Deutschland, dann sehen die, ja, dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen in Zukunft. Also das heißt, egal wo ich, an welchem Rad ich drehe,
Ja.
Hauptsache ich drehe an einem Rad. So, und deshalb bin ich nicht nur ein politischer Mensch, sondern ich bin auch ein Unternehmensberater und ich bin Sozialunternehmer und ich glaube auch ein guter Vater.
Das würde ich jetzt einfach mal unterschreiben, Volker. Werfen wir
Danke.
mal noch einen kurzen Blick auf die 18. Shell-Studie von 2019. Da werden ja immer die 12- bis
Bist ja echt gut
25-Jährigen.
vorbereitet, Frank, muss ich ja sagen. Mensch, so viel, wie ich heute lerne an Zahlen,
Ja,
da habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
also
Also super,
die
echt
12- bis
klasse.
25-Jährigen, danke dir, werden
Ja.
da ja regelmäßig befragt.
Ja.
Und da war eine Frage, wie Sie sich Ihre partnerschaftliche Aufteilung vorstellen, wenn Sie 30 Jahre alt wären und ein zweijähriges Kind haben. Und da war die Aussage dieser Altersgruppe von 12 bis 25, die befragt worden sind, die haben wie folgt geantwortet. In einer Partnerschaft mit kleinem Kind sollte die Frau und nicht der Mann beruflich kürzer treten. 65% der Frauen würden gerne maximal halbtags arbeiten und 68% der jungen Männer wünschen sich genau das von ihrer Partnerin. Insgesamt ist es mehr als die Hälfte, 54% aller 12- bis 25-Jährigen, die ein männliches Versorgermodell favorisieren. Jetzt meine Frage an dich, ist das nicht eigentlich schon die Saat der Fortschreibung der tradierten Rollenbilder?
Nee,
Nee?
weil, nee, ich sage, ich meine, logisch
Ja.
ist das die Fortsetzung, aber
Ja.
ganz ehrlich, ich
Ja.
meine, wie sollen diese jungen Leute, die noch nicht, sage ich mal, so orientiert sind, auch in der
Ja.
Welt, auch was gerade Lebensentwürfe angeht, wieso sollen die anders antworten, wenn sie das bei ihren Vätern
Nicht
genauso
gesehen
sehen?
haben. Ja.
Also, oder genau, ne, also genau so oder halt nicht gesehen haben. Also, das findet halt nur statt, wenn tatsächlich, und wir leben durch Vorbilder, und die Veränderung erfolgt nicht über den Kopf, sondern über das Herz und den Bauch. Und dafür brauchen wir im Prinzip auch die Bindung zu unseren Vätern. Und wenn wir die, sage ich mal, wenn das so klassischerweise vorgelebt wird, ja, dann müssen wir uns das nicht wundern. Also, ich meine, du kennst mich jetzt schon länger, aber wenn ich würde hier nicht sitzen, sage ich mal, wenn nicht mein Glas halb voll wäre. Sonst, ne, also es gibt genug Zahlen, da könnte ich irgendwie auch immer wieder auch zum Nachdenken kommen und sagen, sag mal, bringt das überhaupt, was du hier was machst? Und wenn ich dann aber unsere Netzwerke sehe und wenn ich dann auch das Wachsen und das Interesse auch der Unternehmen, wir werden ja gerade überschwemmt auch von verschiedensten Unternehmen, wenn ich das nicht ernst nehme oder auch nicht auch auf der anderen Seite so sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie schon lange irgendwie aufgegeben haben. Aber es gibt das gerade jetzt ist ein wunderbarer Moment eigentlich, wo nicht nur, sage ich mal, innerhalb der Männer und Frauen sich so viel verändert, sondern ja auch im gesamten Außen. Wir wissen, wenn wir uns jetzt nicht verändern als Gesellschaft, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Digitalisierung ist, ob das zwischen Mann und Frau ist, dann werden wir in der Zukunft, das sage ich mal, wirklich das Nachsehen haben. Und da möchte ich natürlich nicht mitmachen, sondern eher an der Zukunft gestalten.
Heißt ja eigentlich an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind mit unserem Gespräch, wir kommen eigentlich mit diesen Aussagen aus der Shell-Studie wieder zurück an den Anfang und müssen nochmal hervorheben, wie wichtig es ist, dass Väter schon im Kleinkindalter sozusagen mit anpacken,
Ja, genau.
um den Kindern schon von Kleinkindbeinen an sozusagen zu zeigen, ich bin da, ich bin Teil deines Lebens und dass die Kinder das schon von klein auf sozusagen aufsaugen können.
Und es ist wirklich so, wirklich, also das kann ich wirklich an dieser Stelle sagen, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern ich freue mich über jeden Fall, der diesen Mut hat, auch länger in Elternzeit zu gehen oder auch 2 Monate. Es ist wirklich meine Arbeit, deshalb bin ich auch so dankbar, ist es das wert, wirklich jeden einzelnen Vater oder jeden einzelnen Paar wirklich da so auch die Möglichkeit zu geben. Und ich habe wirklich, ich kriege, Frank, manchmal Anrufe von Menschen, also von Vätern, die ich vor 10, 20 Jahre gecoacht haben und die mir sagen, Volker, wenn du damals nicht das und das in deinem Vortrag oder in deinem Coaching gesagt oder gemacht hättest, hätte mein Leben wirklich und auch gerade meine Beziehung und auch meine Beziehung auch zu meinen Kindern einen völlig anderen Weg gelaufen. Deshalb, und daran orientiere ich mich. Zahlen hin und her, Also sie sind wichtig, ne? Also ich bin ja auch dankbar, dass sie sie nochmal so deutlich gemacht hat. Aber ich
Ja.
glaube auch, wir müssen wirklich für das Große und Ganze und fürs Herzen irgendwie, also es ist ja ein Herzensthema, irgendwie auch ein Bindungsthema. Und dafür müssen wir losgehen und uns erfreuen, wenn die Menschen wirklich das als Chance begreifen, ihre Vaterschaft, ihre Elternschaft. Und dafür, ja, stehe ich jeden
Ja.
Tag auf. Und nicht jeden Tag, aber nicht
Ja.
so früh. Aber
Wenn wir mal in den Ausblick gehen, und du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs auch das erwähnt, wie weit seid ihr denn mit der Gründung des Bundesverbands Vereinbarkeit nach dem zweiten Barcamp jetzt im März? Was
ja, genau.
kommt? Kannst du
Ja,
dazu
genau.
was
Was kommt? Ja,
sagen?
das ist total spannend, weil das ist natürlich wirklich eine Reise. Nicole, Beste Fochmer und ich, wir haben ja das vor einem Jahr initiiert, auch damals schon beim Barcamp. Und da haben wir gesagt, ey, komm, Nicole, gesagt, lass uns das jetzt mal machen irgendwie. Das ist jetzt wirklich rein ehrenamtlich, das ist neben unseren Jobs. Wir haben jetzt wirklich ein Kernteam von über 20 schon in ganz Deutschland Engagierte, die das jetzt vorantreiben. Wir sind jetzt gerade bei der Satzung, die wir jetzt hoffentlich im Sommer dann auch genehmigt und finalisiert bekommen und werden wahrscheinlich im Herbst dann auch starten und auch öffentlich werden. Und wir stehen, sage ich mal, für das Vereinbarkeit, für alle diese Themen, über die wir gesprochen haben.
Ja.
Aber dieses Jahr wird es ein Schwerpunktthema geben, nämlich die Kita-Thema und
Okay.
das damit verbundene natürlich Vereinbarkeitsthema, weil das hat ja massive Auswirkungen auf das Thema Vereinbarkeit von Müttern und Vätern. Und werden Kampagnen machen, ja, und freuen uns schon wie Holle auf diesen Start, weil es ist wirklich viel Arbeit. Also darf man nicht unterschätzen, so einen Bundesverband zu gründen, das ist jetzt, macht man nicht mal so nebenbei. Wir machen es nebenbei und deshalb dauert es auch ein bisschen länger, aber es wird kommen.
Sehr schön. Wenn du einem Film einen Namen geben könntest rund um das Thema Vereinbarkeit, wie würde der Film lauten, der Name?
Puh, wie würde der Name lauten eines solchen Filmes? Das ist jetzt, also ich hau jetzt einmal was raus. Vereinbarkeit lohnt sich, Vereinbarkeit ist die Zukunft. Ohne Vereinbarkeit werden wir keine Zukunft haben. Das ist vielleicht ein guter Name, der letzte.
Ohne
Ohne
Vereinbarkeit
Vereinbarkeit
keine
keine
Zukunft.
Zukunft.
Okay.
Deshalb
Ja.
Vereinbarkeit jetzt.
Sehr schön. So auf der finalen Strecke. Eine Anregung von dir. Aber ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Was können Führungskräfte im beruflichen Alltag morgen machen, um ihren Mitarbeitenden zu helfen?
Ich würde das total schön finden, wenn Sie einfach mal in einer Abteilungsversammlung oder überhaupt im Treffen mit dem Team auch mal fragen, wie es den Einzelnen dann geht, wo sie stehen. Und vielleicht, dass er anfängt, von sich zu erzählen und wirklich seine Vereinbarkeit auch mal öffentlicher auch zu machen. Weil das lädt dazu ein, dass man als Team vielleicht auch neue Ideen entwickelt und auch neue Ideen findet.
Danke dir. Und was können die Väter als erstes tun, um mehr Parität in die Vereinbarkeit zu Hause zu bringen? Erster Schritt.
Das ist jetzt eine harte Frage, also die ich jetzt gleich geben werde, aber sie ist eine unglaublich inspirierende Frage. Man kann sich selber als Vater fragen, was kann ich eigentlich besser machen morgen, um Parität, aber auch vielleicht für mein Kind, um mein Kind auch gut zu erziehen. Also was kann ich eigentlich besser machen? Und noch heftiger ist die Frage natürlich, wenn ich meine Frau oder auch mein Kind frage. Sag mal, was würdest du mir raten, morgen als Vater besser zu machen oder als Mann, als Partner in besser zu machen?
Ein super Schlusswort, Volker. Das
Sehr
lasse ich
schön.
jetzt so stehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Danke
Sehr, sehr
dir.
gerne. Hat Spaß gemacht mit dir wieder.
Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht und jetzt sage ich an all diejenigen, die da draußen zugehört haben, wie immer sage ich das gerne, geht raus, lasst die Vielfalt und lasst die Vereinbarkeit leben. Bringt sie zum Leben und zum Strahlen. Tschüss.
Dankeschön.
Das war für heute alles Inklusion. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Euer Podcast für ein inklusiveres Miteinander. Alle Infos zu dieser Folge und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge und eine Bewertung des Podcasts auf eurer Plattform. Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Themen und InterviewpartnerInnen sind mir willkommen. Und zu guter Letzt, abonniert diesen Podcast und verpasst nicht die kommende Folge am nächsten 21. des Folgemonats.